Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon grüße Sie herzlich. Der Krieg in der Ukraine ist unser Thema auch in dieser Sendung. Viel Kritik gab es ja an Deutschland mit Blick auf die Verweigerung von Militärhilfe. Aber nun erreichten uns kurz vor der Sendung die Eilmeldungen. Es gibt wohl eine indirekte Hilfe für die Ukraine. Die Bundesregierung soll den Niederlanden die Lieferung von 400 Panzerabwehrwaffen aus deutscher Produktion an die Ukraine genehmigt haben. Dazu dann mehr. Wir schauen aber erst einmal auf die Lage in der Ukraine selbst. Der Kampf um Kiew und andere Städte ist in vollem Gang. Nach Angaben des Kreml hat Kiew Friedensverhandlungen abgelehnt, was von dort wiederum dementiert wurde. Einschätzungen dazu ebenfalls bei uns. Nach UNO-Angaben sind mehrere hunderttausend Menschen innerhalb des Landes auf der Flucht. Etwa 100.000 Ukrainer haben bereits Polen erreicht. Auch das wird Thema sein. Und wir schauen auch nach Berlin, wo ebenfalls inzwischen aus der Ukraine Geflüchtete angekommen sind. Matthias Friebe wird dann Aktuelles aus dem Sport präsentieren. Und auch da spielt der russische Angriff auf die Ukraine eine wichtige Rolle. Im Anschluss an diese Sendung wird es dann im Hintergrund um die anstehenden Betriebsratswahlen in Deutschland gehen. Mitbestimmen statt Befehle empfangen. Das Thema ab 20 vor 7. Wie ist also die Lage am heutigen Abend in der Ukraine in Kiew? Karin Bensch verfolgt das von Deutschland aus. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat die für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt geltenden Ausgangssperren ausgedehnt.
Freunde, wir verteidigen unsere Stadt. Zur maximalen Sicherheit bleibt zu Hause oder in den Bunkern. Geht nicht raus. Haltet euch fern von kritischer Infrastruktur. Verlasst die Häuser und die Schutzanlagen nicht, sagte Vitali Klitschko, der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Um die Einwohner besser vor Angriffen zu schützen, verlängerte er die Ausgangssperre. Die Kiewer sollen von heute 17 Uhr an bis Montag früh zu Hause bleiben. Die U-Bahn in der ukrainischen Hauptstadt fährt derzeit nicht. Viele Menschen nutzen die tief unter der Erde liegenden Stationen als Bunker. Bürgermeister Klitschko forderte Unternehmer auf, alles zu spenden, was sie spenden können. Helft mit Lebensmitteln, mit Wasser den Menschen, die in der U-Bahn sind, in den Krankenhäusern. Hinter uns steht unser Kiew, unsere Ukraine. Das ukrainische Militär leiste im ganzen Land Widerstand, ist aus dem britischen Verteidigungsministerium zu hören, das sich auf Geheimdienstinformationen bezieht. Russland habe bislang nicht die Kontrolle über den ukrainischen Luftraum erlangt. Laut Medienberichten, Augenzeugen und Videos in sozialen Netzwerken gibt es weiterhin Explosionen und Kämpfe in verschiedenen Landesteilen der Ukraine. Die Großstadt Charkiw in der Ostukraine ist offenbar weiter unter Beschuss. Der dortige Bürgermeister sagte, man tue alles, um die Menschen mit Nahrungsmitteln, Strom und Wasser zu versorgen. Liebe Charkiwer, wir erleben gerade schwere Zeiten, aber wir werden durchhalten. Russland will nach eigenen Angaben die Angriffe auf die Ukraine fortsetzen, trotz internationaler Sanktionen. Man habe sich auf Strafmaßnahmen vorbereitet, hieß es aus dem Kreml. Putins Sprecher Peskow kritisierte, dass die Ukraine Friedensverhandlungen mit Russland abgelehnt habe. Da sich die ukrainische Seite grundsätzlich weigerte zu verhandeln, wurde der Vormarsch der wichtigsten russischen Streitkräfte heute Nachmittag wieder aufgenommen, gemäß dem Operationsplan. Aus der Ukraine ist zu hören, dass man Gespräche mit Russland nicht generell ablehnt. Die ukrainische Regierung war offenbar mit den Bedingungen der Verhandlungen nicht zufrieden. Aus ihrer Sicht seien die Forderungen Russlands ein Versuch, die Ukraine zur Kapitulation zu zwingen.
Also vorerst keine Gespräche zwischen Russland und der Ukraine, wie gerade von Karin Bensch gehört. Peter Sawicki ist unser künftiger Korrespondent in Polen und damit auch für die Ukraine zuständig. Und er verfolgt von Deutschland aus für uns die Entwicklungen in der Ukraine. Peter Sawicki, bleiben wir zunächst bei diesen Verhandlungen. Russland hat Kiew vorgeworfen, die Gespräche abgelehnt zu haben. Kiew dementiert das. Das Ganze sei Teil der Taktik des Kreml, ist von der ukrainischen Führung zu hören. Also diese Verhandlungschance war gar keine.
Es gibt zumindest gute Gründe, genau das anzunehmen. Man muss ja auch bedenken, dass der Krieg auf vielen Ebenen stattfindet. Dazu gehört natürlich auch ein Kampf der Narrative und auch die psychologische Kriegsführung. Und das Ganze war etwas ohnehin schwer zu durchschauen, wer da welche Initiative wann ergriffen hatte, wie die Reaktionen genau waren. Selenskyj soll ja mehrfach angeboten haben, grundsätzlich Gespräche, zum Beispiel über eine Waffenruhe zu führen. Dann gab es widersprüchliche Angaben aus Russland, wie man damit umgehe. Dann kam irgendwann dieses vermeintliche Angebot in Minsk, ausgerechnet in Minsk Gespräche zu führen. Das konnte für die Ukraine natürlich gar keine Option sein, weil ja Belarus an der Seite Russlands de facto gegen die Ukraine kämpft. Dann gab es Anzeichen, dass Budapest möglicherweise ein Austragungsort von so Gesprächen sein könnte. Israel war im Gespräch. All das hatte aber ziemlich wenig Substanz. Momentan ist von der Türkei die Rede, die da möglicherweise Vermittlungen aufnehmen könnte. Aber das ist alles relativ dünn und Experten, die natürlich auch die diplomatische Ebene beobachten, sagen, dass beide Seiten eigentlich derzeit militärisch gesehen kein wirkliches Interesse hätten, jetzt Gespräche zu führen.
Und die Angriffe sollen massiv sein, die Russland da fährt. Die Ukraine leistet Widerstand. Wie groß ist der? Wie lange kann er auch gerade mit Blick auf Kiew gehalten werden?
Das ist natürlich schwer vorherzusagen, wie lang der Widerstand gehalten werden kann. Das hängt sicherlich davon ab, wie stark die Angriffe Russlands auf dann ganz konkret Kiew sein werden. Es war ja zu hören, dass aus US-Quellen beispielsweise, dass 30 Kilometer vor Kiew eine große Anzahl russischer Truppen sozusagen Stellung bezogen hat und die dann weiter vorrücken könnten. Fest steht mit Sicherheit, dass der Widerstand groß ist. Also einerseits innerhalb der Armee, die mit guter Ausrüstung, wie es heißt, und mit großer Kampfmoral zusätzlich ausgestattet ist. Hinzu kommen auch zivile Einheiten. Es sind Gewehre, sogar Panzerabwehrwaffen sollen sogar an Zivilisten verteilt worden sein. Es gibt den Aufruf, Molotow-Cocktails zu erstellen und gegebenenfalls dann einzusetzen. All das sind so Aspekte, die damit hineinspielen, die das natürlich aber auch schwer vorhersagen lassen, wie sich die Lage in und um Kiew weiterentwickeln wird. Vielleicht noch kurz, weil wir im Beitrag auch gehört haben, dass Kharkiv im Fokus steht. Auch das ist natürlich ein Hauptziel. Es heißt, auch das ist eine Einschätzung, dass ein kurzfristiges Ziel Russland sein könnte, Kharkiv oder Kiew als die zwei großen Städte der Ukraine möglichst bald einzunehmen. Und das müssen wir natürlich beides weiter beobachten.
Die Ausgangssperre in der Hauptstadt Kiew, haben wir gehört, wurde bis Montag früh verlängert. Die Hauptstadt, so sagen Beobachter, die steht besonders im Fokus des russischen Angriffs. Wie sehr ist da auch Präsident Selenskyj in Gefahr?
Er selber sagt ja, nach seiner Einschätzung sei er das Ziel Nummer eins der russischen Truppen Russlands. Und man kann sicherlich davon ausgehen, dass das stimmen kann, wenn man auch den Worten von Wladimir Putin wörtlich glauben darf, der sinngemäß sagt, er will die Regierung in Kiew absetzen. Und insofern ist das sicherlich keine falsche Einschätzung von Selenskyj. Er selber sagt ja nach wie vor, dass er in der Hauptstadt bleiben wird. Er soll ja auch ein Angebot der USA abgelehnt haben, ihn außer Landes zu bringen.
Die NATO hat jetzt einen deutlichen Ausbau ihrer Präsenz an der Ostgrenze auch beschlossen. Die Verteidigungspläne für Osteuropa, was bedeuten die?
Nun, das dürfte erstmal bedeuten, dass man in der NATO wachsam ist, dass man die Außengrenzen schützt. In Polen, auch im Baltikum, ist ja die Angst groß, dass Russland möglicherweise bei der Ukraine nicht Halt machen würde. Ein anderer neuer Aspekt ist, den müsste man natürlich noch weiter beobachten, ist, belarussische Journalisten haben im Laufe des Tages darauf hingewiesen, dass es offenbar Truppenbewegungen innerhalb von Belarus Richtung polnischer Grenze gäbe. Und ein ARD-Kollege hat dann in sozialen Medien das mit der Frage verbunden, was das zu bedeuten habe, ob das möglicherweise auch darauf hindeutet, dass Russland und Belarus sozusagen sich sicherheitshalber auf einen möglichen NATO-Eingriff darauf vorbereiten. Also das muss man natürlich mit Vorsicht genießen und beobachten. Jedenfalls steht fest, nicht nur innerhalb der Ukraine, sondern eben auch darüber hinaus könnte die Lage weiter volatil bleiben.
Die Einschätzungen von Peter Sawicki, meinem Kollegen, hier von Deutschland aus betrachtet auf die Lage in der Ukraine. Die bisherige deutsche Rüstungshilfe, Militärhelme, aber keine Waffen, die wurde ja schon vielfach kritisiert. Druck auf die deutsche Bundesregierung, mehr zu unternehmen, kam heute auch von Litauens Präsidenten Nauseda und dem polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki. Die sind nach Berlin gereist, um sich mit Bundeskanzler Scholz zu treffen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Gudula Geuter verfolgt das. Morawiecki hat sich da vor dem Treffen auch zur deutschen Militärhilfe geäußert, sie als einen Witz bezeichnet.
Das ist ein Witz. Das muss ein Witz sein. erklärt ein ungehaltener Mateusz Morawiecki vor seinem Treffen mit Olaf Scholz. Polens Regierungschef meint die 5000 Helme, die Deutschland heute an das ukrainische Militär geliefert hat. Nach Angaben seines Sprechers hatte Morawiecki das Treffen mit Scholz und mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda in Berlin angeregt, um mehr Hilfe für die Ukraine und härtere Sanktionen gegen Russland zu erwirken. Und genau das fordert er auch vor den aufgestellten Kameras. Wirklich durchschlagend, massiv, groß angelegt müsse das Paket sein. Russland müsse vom Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen werden. Und was Gaslieferungen betrifft, so beschränken sich seine Forderungen an Deutschland nicht auf den schon beschlossenen Stopp von Nord Stream 2. In der Stimme des Übersetzers nennt er auch die 2011 eingeweihte Pipeline Nord Stream 1.
Bei Nord Stream 1 und Nord Stream 2 fließt nicht nur Gas durch das Rohrleitungssystem, sondern auch das Blut von Kindern und Müttern.
Was die bisher beschlossenen Sanktionen betrifft, so trägt sie die deutsche Wirtschaft mit. Es gebe großes Verständnis dafür, dass die Politik mit harten und wirksamen Sanktionen gegen die Verursacher reagieren müsse, betont der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages Peter Adrian. Und im Deutschlandfunk bekräftigt Michael Harms, Geschäftsführer des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft.
Ich sehe auch einen deutlichen Stimmungsumschwung in der deutschen Wirtschaft in dieser Frage, wenn man das zum Beispiel mit den Sanktionen 2014 nach der Krim-Annexion vergleicht. Dort war es ungefähr 50-50, also viele haben gesagt, die Sanktionen brauchen wir nicht. Jetzt sind auch, würde ich sagen, die größten Putin-Versteher zu der Einsicht gelangt, dass das nötig ist.
Beim Thema Waffenlieferungen gibt es eine gewisse Bewegung. Wie mehrere Medien berichten, erlaubt die Bundesregierung die Lieferung von 400 handgehaltenen Panzerabwehrwaffen an die Ukraine. Die Panzerfäuste waren zuvor an die Niederlande geliefert worden. In solchen Fällen ist eine Weitergabe nur mit Zustimmung des Ursprungslandes, also Deutschland, erlaubt. Was Lieferungen aus Deutschland selbst betrifft, so sind die von Morawiecki als Witz bezeichneten Helme bisher die einzige Rüstungshilfe, die die Bundesregierung der Ukraine aktuell zugesagt hat. Die ukrainische Botschaft hat eine Wunschliste mit weiterer militärischer Ausrüstung übergeben. Sie wird seit über 3 Wochen geprüft. Warum Waffen im engeren Sinn nicht geliefert werden könnten, begründet die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Agnes Strack-Zimmermann am Morgen im Deutschlandfunk unter anderem so.
Weil es zum Teil hochmodernes Material ist und man kann solche Waffensysteme nicht einfach verschieben, ohne das entsprechende Personal, die Logistik mit zu verschieben.
Und sie nennt den Grund, den im ZDF-Morgenmagazin auch André Wüstner nennt, der Vorsitzende des Bundeswehrverbands.
Wir können ja nicht das liefern, was wir selbst nicht haben.
Wie zuvor der Inspekteur des Heeres, Alfons Mais, so fordert auch Wüstner eine weitere Aufstockung des Verteidigungsetats.
Wir haben im Bereich Munition, Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge, Ersatzteile massive Probleme. Nichtsdestotrotz für das, was wir angeboten haben in der NATO, dafür stehen wir bereit. Politik muss jetzt aber endlich aufwachen.
Strack-Zimmermann bekräftigt ihren Wunsch nach einer Aufstockung. Und gegenüber der Funke Mediengruppe zeigt sich nun auch die grüne Co-Vorsitzende Ricarda Lang offen. Zitat: Wir haben im Koalitionsvertrag verankert, dass wir unsere Armee gut aufstellen wollen. Und es ist kein Geheimnis, dass sie das im Moment nicht ist. Deswegen müssen wir in den nächsten Wochen genau schauen, wie wir hier weiter vorgehen. Dabei geht es vor allem um eine gute Ausstattung unserer Soldatinnen und Soldaten. Zitat Ende. Eine Äußerung des SPD-Fraktionsvorsitzenden könnte man anders verstehen. Rolf Mützenich lässt sich in der Neuen Osnabrücker Zeitung so zitieren: Wir werden der Bundeswehr alles zur Verfügung stellen, was sie für ihren Auftrag benötigt. Aber immer noch mehr Aufrüstung kann nicht die Antwort sein. Zitat Ende. Eine offenbar interpretationsbedürftige Aussage. Ein Sprecher der Fraktion ergänzt, damit habe sich Mützenich nicht gegen eine bessere Ausstattung gewandt, also auch nicht gegen einen höheren Verteidigungsetat. Der Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, die Mittel für die Bundeswehr zu verstärken.
Diskussion also über den Ausrüstungsstand der Bundeswehr vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine, wie im Beitrag von Gudula Geuter gehört. Die Forderungen nach mehr Unterstützung setzen die Bundesregierung also weiter unter Druck. Und bisher hatte sie ja alle Exporte tödlicher Waffen an die Ukraine prinzipiell abgelehnt, weil es sich um ein Krisengebiet handelt. Nun also, wie gehört, soll die Bundesregierung den Niederlanden die Lieferung von 400 Panzerabwehrwaffen aus deutscher Produktion an die Ukraine genehmigt haben. Druck gibt es auch an anderer Stelle beim Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT. Peter Kapern ist unser Korrespondent in Brüssel. Maßnahmen gegen Russland wurden ja schon ergriffen.
Die bereits beschlossenen Sanktionen gegen den russischen Finanzsektor scheinen Wirkung zu zeigen. 70% der russischen Banken sind nach Angaben der EU-Kommission vom internationalen Finanzmarkt abgekoppelt. In Berliner Regierungskreisen heißt es, dass sich die Anzeichen für die Wirksamkeit dieser Strafmaßnahme verdichten. Und aus Russland kommen Berichte über eine zunehmende Zahl von Geldautomaten, die keine Devisen und auch keine oder nur geringe Rubelbeträge auszahlen. Dennoch steigt der Druck, den russischen Finanzsektor mit weiteren Sanktionen zu belegen. Der ukrainische Präsident Zelensky twitterte heute, auch Italien sei nun für den Rauswurf Russlands aus dem SWIFT-System, mit dem internationale Finanztransfers abgewickelt werden. So habe es Italiens Regierungschef Draghi in einem Telefonat versichert. Bislang galt Italien als Gegner dieser Maßnahme, ebenso wie Ungarn. Doch auch dessen Ministerpräsident Viktor Orban ließ heute wissen, Ungarn blockiere den SWIFT-Ausschluss nicht. Und noch ein weiteres EU-Mitgliedsland, das als Gegner dieser SWIFT-Sanktion galt, bestreitet jeden Vorbehalt.
Certains États membres ont fait part de réserves. La France ne fait pas partie de ces États.
Es gebe EU-Länder, die Bedenken wegen eines SWIFT-Ausschlusses Russlands hätten. Frankreich zähle aber nicht dazu, so der französische Finanzminister Bruno Le Maire gestern in Paris. In Berliner Regierungskreisen wie in Kreisen der EU-Kommission gibt es allerdings Zweifel an diesen sanktionspolitischen Saulus-Paulus-Ereignissen. In beiden Städten wird darauf hingewiesen, dass Frankreich hinter verschlossenen Türen durchaus Bedenken gegen die SWIFT-Option äußert. In der EU-Kommission wird aber gleichwohl konstatiert, dass der Druck steige, diese Strafmaßnahme in das dritte Sanktionspaket aufzunehmen, an dem bereits gearbeitet wird. Gestern waren die EU-Kommission und die EZB beauftragt worden, zu prüfen, welche Konsequenzen ein Rauswurf Russlands aus SWIFT hätte. Deutschland würde seine Rohstoffrechnungen in Russland dann nicht mehr bezahlen können, sagte der grüne Außenpolitiker Jürgen Trittin dem Spiegel. Das bedeutet kein Aluminium für die Autoindustrie, kein Gas, kein Öl, keine Kohle, so Trittin weiter. Experten weisen allerdings darauf hin, dass es durchaus allerdings komplizierte Möglichkeiten gebe, in Russland auch weiterhin Gasrechnungen zu begleichen. Eine weitere Sorge beim SWIFT-Ausschluss: Russische Schuldner könnten ihre Kredite bei westlichen Banken nicht mehr bedienen, was zu Kreditausfällen führen könnte. 50 Milliarden Euro stehen da nach FAZ-Informationen für EU-Banken im Feuer. Und Außenministerin Annalena Baerbock wies gestern in Brüssel darauf hin, dass Russen, die im Westen leben, dann kein Geld mehr in die Heimat überweisen können. Damit sei der SWIFT-Ausschluss eine Sanktion, die nicht mehr gezielt die russische Elite ins Visier nimmt, sondern ganz normale Menschen treffe. Ob sich diese Breitenwirkung vermeiden lasse, müsse genau geprüft werden.
Ich kann verstehen, das geht mir genauso, dass in diesen Minuten, dass in diesen Stunden die Emotionen hochschlagen. Aber in diesen Momenten muss man trotz allem, was einem gerade durch den ganzen Körper, durchs Herz geht, einen kühlen Kopf bewahren.
Polens Regierungschef Morawiecki fordert unterdessen, Russlands Energieexporte zu boykottieren. Er verlangt eine Schließung der Gaspipeline Nord Stream 1. Die Bundesregierung hat bereits prüfen lassen, was ein Stopp von Energieimporten aus Russland bedeuten würde, auch für den Fall, dass Russland sie als Vergeltung für andere Sanktionen selbst stoppt. Für die kommenden Monate sei ausreichend Erdgas vorhanden, heißt es in Regierungskreisen in Berlin. Das Problem seien vielmehr die Kohlekraftwerke, die auf laufende Importe aus Russland existenziell angewiesen seien. Das Wirtschaftsministerium arbeitet deshalb am Aufbau einer nationalen Kohlereserve. Keine Sanktion, da sind sich Experten einig, würde das russische Regime so hart treffen wie ein Energieboykott. Allerdings wären auch die Konsequenzen für die europäische Wirtschaft unvergleichlich gravierend.
Peter Kapern, und nach seinen Informationen laufen gerade auch Gespräche zum SWIFT-Abkommen, eine Videoschaltkonferenz der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, an der auch Bundeskanzler Olaf Scholz teilnimmt. Laut Vizekanzler Habeck und Bundesaußenministerin Baerbock hat sich die Bundesregierung für eine gezielte und funktionale Einschränkung des Zahlungssystems SWIFT ausgesprochen. Die EU-Innenminister werden morgen in Brüssel zusammenkommen, um über die Versorgung der Menschen zu sprechen, die aus der Ukraine fliehen. Raus aus dem Kriegsgebiet, raus aus der Ukraine. Viele Menschen sind bereits geflohen. Im Nachbarland Polen sollen bereits 100.000 angekommen sein. Und Polens Regierung hat die humanitäre Hilfe gut organisiert. Es ist eine völlig andere Gangart als beim harten Umgang mit Migranten an der Grenze zu Belarus. Jan Paluk hat verfolgt das. Er war heute in der polnischen Hauptstadt Warschau unterwegs. Viele polnische Bürgerinnen und Bürger engagieren sich, helfen den Geflüchteten.
Es ist, als sei ganz Warschau auf den Beinen. Autoschlangen den ganzen Tag vor einem Sammelpunkt für Hilfsgüter in der Stadt. Viele parken weiter entfernt und schleppen Umzugskisten auf das Gelände. Kleidung und Decken darin, Lebensmittel, was immer Menschen brauchen könnten, die Hals über Kopf geflohen sind oder denen die russische Armee die Wohnung zerbombt hat. Der Reporter hat es schwer, die richtige Frage zu finden. Warum sind Sie hier? Warum wohl? Wir bemühen uns zu helfen, so viel wir können. Gerade waren wir einkaufen, die Liste ändert sich ständig. Wir sehen im Internet, was nötig ist. Jetzt waren Windeln für Kinder nötig, also haben wir sie. Trinkflaschen, Thermoskannen, also haben wir das gekauft. Ich freue mich sehr, dass sich so viele Menschen engagieren. Tatsächlich ist das Thema Hilfe für die Ukraine allgegenwärtig in Polen, auch im persönlichen Umkreis des Reporters. Erst am Morgen erreichte uns die Nachfrage, ob wir eine Babymatratze übrig hätten. Überall im Bekanntenkreis werden Wohnungen angeboten, Quartiere freigeräumt, geeignete Formen der Hilfe diskutiert. Auch an die Grenze selbst eilen Menschen, um zu helfen. Wir waren in einem Laden, wo Zelte, Isomatten und Schlafsäcke verkauft werden. Das ist schon ausverkauft. Man sieht also, die Leute wollen helfen. Die Menschen bieten Zimmer an, Etagen in ihren Häusern. Es gibt auch eine Gruppe, die Haustiere aufnimmt von Flüchtlingen, die sie nicht behalten können. Es ist eine große Mobilisierung. Die Regierung errichtete ein Logistikzentrum, um Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen. Zugleich kommen immer mehr Kriegsflüchtlinge ins Land. Meldete der Grenzschutz am ersten Kriegstag noch 20.000, so waren es zuletzt fast 50.000 binnen 24 Stunden. Weiterhin kommen die meisten bei Ukrainern unter, die bereits im Land arbeiten oder reisen weiter zu Verwandten anderswo in Europa. Da wehrfähige Männer nicht ausreisen dürfen, sind es vor allem Frauen und Kinder, die kommen und Reportern solche Dinge sagen. Warum sind wir gekommen? Bei uns herrscht Krieg, Bomben fallen. Wir wollen leben, hoffentlich überstehen wir diese Zeit. Das hier ist eine Haltestelle und ich hoffe, das wird möglichst schnell zu Ende gehen. Morgen fahre ich nach Italien, dort lebt meine Schwester. Die Situation bei uns ist kritisch, es herrscht Panik, bei Lemberg wurde geschossen. Ein furchtbares Leid. Wir verabschieden uns von unseren Kindern, Ehemännern, unseren Jungs, unserer Ukraine. Wir alle haben Angst. Mit weit geöffneten Grenzen empfängt Polen diese Menschen. Ukrainer werden notfalls auch ohne gültige Papiere eingelassen. Auf die Quarantäne Ungeimpfter wird verzichtet. Auch Umfragen zeigen eine breite Zustimmung zur Flüchtlingsaufnahme, weit mehr als während der Krise um Migranten über Belarus im letzten Herbst. Am Spendensammelpunkt in Warschau erklären sich die Menschen diese gesamtgesellschaftliche Bewegung so. Viele Ukrainer leben hier alltäglich. Es ist eine natürliche Regung. Ich kann mir nicht vorstellen, einfach sitzen zu bleiben und nichts zu tun. Wir tun, was wir können. Ich freue mich, dass sich Polen so verhält. Wenigstens das ist tröstlich. Die Polen waren schon immer bekannt dafür, anderen zu helfen, auch wenn sie selbst viele Probleme haben, umso mehr, als dass sie die Russen nicht mögen. Menschen in unserem Alter fühlen sich als Weltbürger. Es ist nicht wichtig, ob einer aus der Ukraine ist, es ist ein Mensch. Und genauso kann Russland gleich bei uns sein. Und wenn es so wäre, würde ich auch auf Hilfe der Nachbarn zählen.
Große Hilfsbereitschaft also unter der polnischen Bevölkerung. Jan Palukat berichtete aus Warschau darüber. Und wir schalten nach Berlin zu Manfred Götzke aus unserem Landesstudio. Auch in Berlin sind aus der Ukraine Geflüchtete heute angekommen. Wie sind die Menschen aufgenommen worden?
Die sind herzlich aufgenommen worden, um es mit einem Wort zu sagen, an der Erstanlaufstelle in Berlin-Reinickendorf. Und viele der ukrainischen Flüchtlinge, mit denen ich vorhin sprechen konnte, die waren vor allem erleichtert, hier erstmal in Sicherheit zu sein. Denn sie sind zum Teil inzwischen seit 2 Tagen unterwegs, haben stundenlang an den ukrainischen Außengrenzen zu Polen und zu Rumänien gewartet, in völliger Ungewissheit, ob sie es überhaupt rausschaffen. Einige Familien sind komplett per Anhalter von der Ukraine bis hierher gekommen. Also sie sind froh, dass sie erstmal in Sicherheit sind. Und viele der gut 200 Ukrainer, die gestern und heute eben in Berlin angekommen sind, werden jetzt erstmal in dieser Erstanlaufstelle aufgenommen werden. Andere finden Unterkunft bei Freunden und Verwandten, denn es gibt hier eine gar nicht mal so kleine Community in Berlin, 15.000 Menschen, bei denen sie unterkommen können. Und viele dieser Verwandten und Freunde und Bekannten waren auch vorhin bei diesem Treffen bei der Erstanlaufstelle, um zu helfen, um auch den ihren Verwandten einfach dabei zu helfen, dass sie sich offiziell hier anmelden.
Sie sagen, es sind schon viele Ukrainer in Berlin. Wie viele, was schätzt die Sozialsenatorin auch, wie viele Menschen werden noch kommen? Wie bereitet sich Berlin davor?
Also der Berliner Senat hat bereits 1.300 Plätze für ukrainische Kriegsflüchtlinge bereitgestellt. Weitere 1.300 kommen noch von Senatsseite, aber das wird wohl kaum ausreichen, denn man geht davon aus, dass allein nach Berlin 70.000 Menschen kommen könnten. Die werden dann eben bei Freunden und Verwandten wohl unterkommen. Es leben hier, wie gesagt, 15.000 Ukrainer in Berlin. Das wird das Land Berlin, der Senat, nicht stemmen können, allen hier eine Unterkunft zu geben.
Berlin hat erste Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Die Informationen waren das von meinem Kollegen Manfred Götzke, der das für uns verfolgt hat. Danke Ihnen. 18.35 Uhr ist es. Wir machen weiter mit dem Sport und Matthias Friebe.
Und auch im Sport dreht sich eigentlich alles um den Krieg in der Ukraine heute. Die Fußballverbände von Polen und Schweden haben heute angekündigt, nicht gegen Russland in der WM-Qualifikation antreten zu wollen. Auch im Sport wird also der Ruf nach noch härteren Sanktionen größer. Vor einer guten Stunde habe ich mit Marc Perelman gesprochen. Der ukrainische Fechter lebt in Bonn und schildert, was er aus der Heimat hört.
Also meine Familie, ein Teil ist aufs Land geflüchtet, der andere Teil ist in der Stadt geblieben. Freunde sind in der Stadt geblieben, die erzählen mir, die verstecken sich halt entweder in der U-Bahn, die nicht raus können, weil die halt eine Verletzung haben oder zu alt sind, stecken sich entweder im Keller oder bei sich in der Wohnung, liegen fast den ganzen Tag in der Badewanne geschützt, weil man hofft, dass man da nicht von Splittern getroffen wird, wenn eine Granate reinschlägt. Man hört die ganze Zeit Schüsse, Teile meiner Familie und Teile meiner Freunde müssen gerade kämpfen, die sind unter Waffen.
Hätten Sie diese Eskalation in diesem unglaublichen Ausmaß für möglich gehalten, noch vor wenigen Tagen?
Nein, um Gottes Willen. Ich habe noch am Mittwoch nicht mal darüber nachgedacht, dass sowas überhaupt möglich ist. Es war für jeden klar, dass in Lugansk oder Donetsk vielleicht jetzt wieder heftige Kämpfe gibt, dass da vielleicht die Russen einmarschieren und dass da wirklich hart gekämpft wird. Aber keiner hätte darüber nachgedacht, dass Kiew angegriffen wird. Das hat alle Leute, es hat einfach alle Leute überrascht. Also am Donnerstag ein paar Leute, mit denen ich gesprochen habe, die nicht geflohen sind, haben mir nur gesagt, ja, da wurde jetzt was abgeschossen. Ich habe jetzt keine Lust, ich mache jetzt meinen Borsch und ich gehe zur Arbeit. Die haben das immer noch nicht wahrhaben wollen. Und am Freitag ist es komplett eskaliert halt. Also man hört nur noch Schussgeräusche. Hubschrauber sind über Kiew, also das ist purer Krieg. Und zum Teil, ich meine, wir reden auch von Leuten halt, die gestern auf der Fechtbahn waren und am nächsten Tag machen die ein Gefecht im Real Life, aber auf einen Treffer. Und leider ist es nicht verloren. Ich ziehe die Maske ab und sage, okay, nächstes Mal mache ich es besser. Nein, nächstes Mal gibt es leider nicht.
Sagt der Fechter Marc Perelman. Das vollständige Interview mit ihm hören Sie in einer halben Stunde hier in Sport am Samstag. Wir schauen nach Karlsruhe und zum Zweitligaspiel Karlsruher SC gegen Schalke 04. Normalerweise hören Sie bei uns an dieser Stelle keine Zweitligaspiele. Wegen des noch Hauptsponsors der Schalker, wegen Gazprom, richteten sich aber viele Augen heute auf diese Partie. Detlef Lindner mit dem Spielbericht.
Schalke war ganz nah dran am Auswärtssieg. Der eingewechselte Marvin Pieringer hatte in der Schlussminute den Siegtreffer aus ganz kurzer Distanz auf dem Fuß. Doch KSC-Keeper Gersberg wehrte mit dem Fuß gerade noch ab. Die Schalker waren im roten Auswärtstrikot angetreten. Dort, wo sonst der Schriftzug des Hauptsponsors Gazprom prangte, stand diesmal einfach nur Schalke 04. Die Königsblauen gingen durch Terodes 16. Saisontor mit 1:0 nach einer knappen halben Stunde in Führung. Choi konnte noch vor der Pause zum 1:1 für Karlsruhe ausgleichen. Schalke leistete sich viele unnötige Ballverluste im Umschaltspiel, machte es so dem KSC leicht. Schalke investierte viel und nimmt wegen eigener Ungenauigkeiten auch deshalb nur einen Punkt mit nach Hause.
Und wir blicken noch kurz in die Bundesliga. Gestern noch hatte Leverkusens Trainer Gerardo Soane angekündigt, wie bewegt seine Mannschaft angesichts des Krieges ist. Sportlich bleibt sein Team, wie Jens Walbrot jetzt berichtet, aber auf Champions-League-Kurs.
Lucas Alario erzielte das 1:0 in der ersten Halbzeit mit einem kontroversen Treffer, weil der Ball zu Alario von der Hand von seinem Angriffskollegen Paulinho gesprungen war. Der Schiedsrichter entschied auf unabsichtliches Handspiel und der Treffer zählte. In der zweiten Halbzeit kam Arminia Bielefeld mit neuem Elan zurück, doch mitten in die ersten Angriffswellen der Bielefelder hinein. Das 2:0 durch Diaby in der 57. und das 3:0 ebenfalls durch Angreifer Diaby in der 80. Minute. Bayer Leverkusen festigt durch den 3:0-Sieg seine Position im Kampf um die Champions-League-Plätze. Arminia Bielefeld bleibt im Mittelfeld der Tabelle.
Ebenfalls auf Europakurs bleibt Freiburg 3:0 gegen Hertha BSC. Union Berlin schlägt Mainz 3:1. Mönchengladbach gegen Wolfsburg 2:2. Und Fürth und Köln trennen sich 1:1 im Abendspiel zwischen Bayern und Frankfurt. In Frankfurt steht es noch 0:0. Und schwerpunktmäßig alles zum Krieg in der Ukraine und den Auswirkungen auf den Sport dann ab 19.10 Uhr.
Und dann auch wieder mit Matthias Friebe. Danke für diese Ausführungen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Abend.